Ich glaube, dass all das seine Berechtigung hat und verschiedene Aspekte davon kamen in meinen E-Mails an die Gemeinde vor. Manches habe ich an anderen Stellen gelesen. Das sind alles Teilaspekte eines großen Bildes, das nicht nur jetzt mit diesem Virus zu tun hat, sondern das allgemein auch mit Leid und Schwierigkeiten in unserem Leben zu tun hat und worüber immer wieder nicht nur in solchen Situationen geredet wird und geredet werden muss, gepredigt werden muss. Das muss sich angeschaut werden, auch aus biblischer Sicht. Das hat alles seine Berechtigung. Und es stimmt sicherlich, das müssen wir auch an dieser Stelle so sagen, diese Situation, über die gerade wirklich jeder redet, was ständig adressiert wird, in den Nachrichten auch, diese Situation, die unser gesamtes gesellschaftliches Leben gerade bestimmt, die muss man ernst nehmen. Die muss man adressieren, ohne sie dabei künstlich aufzubauschen oder zusätzlich jetzt irgendwie noch Sorge und Angst dazu beizutragen und das noch irgendwie größer zu machen. Und in diesem Gedankenprozess bin ich über eine Geschichte gestolpert, wo ich immer mal wieder merke, das ist eine Geschichte, die eigentlich so zu meinen Lieblingsgeschichten gehört. Und es ist eine Geschichte, die an manchen Stellen unsere Situation behandelt, die etwas auch uns zu sagen hat in dieser Situation, die jetzt weniger die große Zukunftsperspektive malt und auch weniger die große, warum ist das jetzt alles so gekommen, Perspektive sich anschaut, sondern mehr auf die aktuelle Situation schaut, zu sagen, und jetzt? Wie geht es uns jetzt damit? Und ich fasse uns die Vorgeschichte kurz zusammen, bevor ich uns den Bibelabschnitt lese. Wir befinden uns im Nordreich Israel. Dort herrscht gerade König Ahab mit seiner Frau Isebel. Beide, so lesen wir, opfern den Götzen. Und wir lesen auch, wenn man das vergleicht mit den anderen Königen in Israel, sie waren welche von der besonders schlimmen Sorte. Sie haben das wirklich ausgelebt, ganz konsequent gemacht. Nun gibt es in dieser Situation den Propheten Elia, der diese Sünde dieses Königsehepaars konfrontiert und der auch dazu beiträgt, dass es diese Konsequenz gibt von mehreren Jahren ohne Regen. Israel muss leiden an dieser Stelle. Es folgen dann einige Kapitel, die sehr spannend sind, sehr rasant auch verschiedene Wunder beschreiben, die Elia erlebt, bis hin zu dem Feuer, das dann auf dem Berg Karmel vom Himmel fällt, wo Gott deutlich macht gegenüber den Baalspropheten und den Baalspriestern und allen Anhängern von König Ahab, er ist der wahre Gott, nicht der Götze Baal, sondern Jahwe. Daraufhin vollzieht Elia das Gericht an den Baalspropheten und dann kommt es zu folgender interessanter Situation, die wir nachlesen können im ersten Buch Könige, Kapitel 19. Ich lese da jetzt nur ein paar Verse vor, die Verse 1 bis 8 nämlich, auch wenn es danach auch noch ganz interessant wird. Dort heißt es: Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Mir fallen einige Punkte auf in dieser Geschichte, in diesen Versen. Elia hat ja so viele Wunder erlebt, das Feuer vom Himmel, Raben, die ihn versorgen. Und gerade hat er wieder eins erlebt, genau dieses Feuer vom Himmel, wo Gott sich offenbart hat. Er selbst hat immer wieder den Glauben Israels kritisiert, er hatte auch gar keine Probleme damit, seine Gegner zu konfrontieren. Doch als dann Isabel ihm droht, noch nicht mal ihn gefangen nehmen lässt, sondern ihm ausschließlich droht, ihm etwas sagen lässt, da gerät er in Angst und er flüchtet. Hat er dazu einen Grund? Wenn man überlegt, was er alles erlebt hat. Und wenn wir lesen, was die Bibel an vielen, vielen Stellen immer wieder auch über das Thema keine Angst haben und fürchte dich nicht sagt, dann muss man natürlich ganz klipp und klar sagen, nein, diesen Grund zu der Angst mit seinem großen Gott, den hat er nicht. Und so ist es so, dass man seine ängstliche Reaktion als falsch bezeichnen möchte und doch feststellt, sie ist Realität an dieser Stelle. Elia hat so viel durchgemacht, so viel Verfolgung, so viel Konfrontation, aber jetzt will er eigentlich nur noch sterben. Er kann einfach nicht mehr, er ist müde, er ist ausgelaugt, er braucht quasi, wie ich es mal in einer Predigt gehört habe, er braucht Urlaub von Gott, von seinem Auftrag. Er braucht eine Pause von ihm und seiner Mission. Am liebsten will er hier kündigen und gleichzeitig denkt er sich, jetzt, wo ich hier geflüchtet bin und so reagiert habe, Gott, ich bin eigentlich disqualifiziert für deinen Auftrag. Eigentlich bin ich nicht besser als meine Väter, nicht besser als meine Vorfahren, nicht besser als all jene, die dir auch mal ein Stück nachgefolgt sind und dann doch wieder weggerannt sind. Wie häufig erleben wir Wunder und Gutes mit Gott, aber die Probleme wollen nicht aufhören. Die eine Sorge ist weg, es taucht eine neue auf oder kommt hinzu und dann geraten wir in Angst, dann geraten wir in Panik und wir laufen weg, weil uns alles irgendwie zu viel wird. Ob wir Angst haben brauchen? Eigentlich, das haben wir gesungen, das lesen wir, brauchen wir keine Angst zu haben. Und dennoch kommt sie hoch. Es wird uns zu viel und wir sehen, dass Elia Angst hat. Wir lesen im Garten Gethsemane, dass Jesus Angst hatte. Wir lesen, dass Paulus am Leben verzweifelte, auch Angst hatte. Vielleicht wollen wir es nicht zugeben, aber erstmal müssen wir festhalten, gerade wenn Zeiten turbulent werden, die Angst ist da und diese Stellen in der Bibel, die uns immer wieder, die immer wieder auftauchen, erinnern uns daran, es ist okay. Diese Angst ist Realität, wir brauchen sie nicht leugnen. Es ist okay, dass diese Angst kommt und dass wir Angst haben. Wir lesen, dass Gott nicht einmal diese Reaktion Elias kritisiert, sondern dass er ihm in dieser Situation Schlaf schenkt und Essen und Trinken. Da kommt keine Predigt, da kommt keine Ermahnung, keine theologische Analyse seiner Situation, sondern einfach nur das, was der Mensch am nötigsten hat. Schlaf und Essen und Trinken, zumindest auf körperlicher Ebene wohlgemerkt. Gott zeigt offensichtlich Verständnis dafür, dass wir manchmal einfach nicht mehr können. Ich weiß nicht, wie es uns gerade geht, was uns eigentlich am Anfang der Woche beschäftigt hat und wo wir jetzt denken, jetzt kommt noch mal etwas dazu. Dass wir überfordert sind, nur noch weg wollen. Und er belehrt uns nicht, sondern er stärkt uns mit den einfachsten Mitteln. Er garantiert seine Versorgung. Das heißt auch, wir dürfen uns ausruhen. In diesen Zeiten, wo manches vielleicht auszufallen scheint und manches nicht mehr gewährleistet ist, da dürfen wir uns stärken mit dem, was wir zum Leben brauchen. Mit dem Nötigsten, mit dem Grundsätzlichsten. Diese Ruhezeit ist wichtig und sie wird von Gott selbst in den widrigsten Momenten geschenkt. Und dabei gilt auch, dass Elia ja eigentlich hier ganz alleine ist. Er hat keinen anderen. Er hat nicht die Möglichkeit, jetzt in die große Masse zu gehen, zu seinen Glaubensgeschwistern, diese aufzusuchen und sich dann von der großen Gemeinschaft stärken zu lassen. Und dennoch hat er Gott bei sich. Er wird von einem Engel, von Gott selbst gestärkt. Und wahrscheinlich ist das so, dass wir in den nächsten Tagen auch zu Ähnlichem gezwungen sein werden, in gewisser Weise, oder aufgefordert sein werden, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ganz bewusst diese Gemeinschaft zu suchen, wenn vielleicht auch nicht in der großen Gruppe, wie wir das sonst gewohnt sind. Und dann dürfen wir uns möglicherweise führen lassen von ihm und lernen, wo wir Engel sein dürfen. Das heißt, wen wir mit diesem Wichtigsten zum Leben stärken und ausrüsten dürfen unter uns. Wo wir in Kontakt sein dürfen und lernen dürfen, okay, dieser Mensch braucht jenes, dieser Mensch braucht das. Das läuft an vielen Stellen und doch ist es wichtig, dass wir darauf immer wieder aufmerksam machen. Wir lesen in diesen Versen, dass Gott die Stärkung nicht nur einmal durchführt, wie so ein Stopp an der Tankstelle, also wir füllen schnell auf und dann geht's weiter, sondern er macht es noch ein zweites Mal, weil er weiß, Elia wird sehr viel Kraft brauchen für das, was kommt. Seine Mission, die ist noch nicht zu Ende. Essen und Trinken, das sind ja hier, ist hier definitiv göttliche Speise von Gott bereitgestellt. Das gibt Elia wirklich Kraft für die lange Reise. 40 Tage, 40 Nächte wird hier gesagt, dass Elia hier läuft. 40 ist diese typisch biblische Zahl für Vollständigkeit, Vollkommenheit. Elia wird für eine lange, große Sache Kraft brauchen. Das heißt, wir dürfen uns von ihm richtig stärken lassen. Schlaf, trinken, essen in materieller Form sicherlich und natürlich auch in geistlicher Form. Stille mit ihm. Gottes Wort als Nahrung. Uns füllen lassen mit seinem Heiligen Geist, herauszufinden, was ist jetzt in dieser Situation eigentlich angemessen? Was ist gut, richtig? Wo ist es okay, wenn ich mich auch einer Gefahr aussetze und wo muss ich ein bisschen zurücktreten. Das alles, das machen wir hier nicht, dieses Füllen lassen, diese Speise und Nahrung von ihm erhalten, das machen wir nicht zum Selbstzweck und auch nicht, weil jetzt gleich alles vorbei sein wird und Gott uns sofort hinfortnehmen wird und alles jetzt heute Abend sofort zu Ende ist, auch wenn das natürlich grundsätzlich sein kann. Aber hier bei Elia ist das nicht so, dass sein Leben zu Ende ist, so wie er sich das hier wünscht. Sondern Elia wird Kraft brauchen. Wir werden Kraft brauchen. Wir haben noch eine Mission, wir haben noch einen Auftrag. In den Versen danach, wer weiterliest, der wird feststellen, dass Elia Gott begegnet am Gottesberg Horeb und zwar in einem leisen Säuseln. So lesen wir davon, dass Gott ganz ruhig spricht. Diese feine Stimme Gottes, nicht das laute Schreien, die sollen wir immer wieder weitergeben in dieser Welt. Das ist ein Marathon, in dem wir andere immer wieder auf vielerlei Weise auf unseren Versorger, auf unseren Herrn und König, auf unseren Heiland und Retter hinweisen sollen. Ich weiß nicht, was der Elia sich wohl gedacht hätte, wenn man ihm gesagt hätte, dass er irgendwann mal in einer Predigt in Verbindung mit dem Coronavirus gebracht wird. Was lernen wir von Elia und dem Coronavirus, wenn wir das zusammenbringen? Das ist jetzt sicherlich nicht die ganz typische Stelle. Und dennoch wird deutlich, Angst aufgrund der Umstände und Bedrohungen dieser Welt, die sind menschlich, sie sind Realität. Und wir dürfen diese Angst in die Gegenwart Gottes bringen und stellen und ihm sagen, du siehst, wie es uns geht, wo, in welchem Bereich wir vielleicht Angst und Panik haben. Gott, du bist der, der alles überwunden hat, begegne du meiner Angst. Das zweite ist, dass Gott uns manchmal freie Zeit schenkt. Zeit, eine Auszeit von Dingen, wo manche Dinge nicht möglich sind, damit wir uns ganz auf ihn konzentrieren und von ihm wirklich stärken lassen. Elia macht nichts in dieser Situation, außer sich füllen zu lassen von seinem Gott und versorgen zu lassen von seinem Gott. Und dabei lernen wir, dass wir auch gegenseitige Vermittler dieser Versorgung und Stärkung füreinander sein dürfen. Und das Dritte ist, egal wie es weitergeht, unser Auftrag in dieser Welt ist noch nicht zu Ende. Aber wir werden von Gott mit seiner Kraft ausgestattet werden. Kraft, die geduldig ist und die bis zum Ende durchhält. Auch wenn es menschlich und okay ist, wenn es immer mal wieder zwischendurch zu kleinen Zusammenbrüchen kommt. Wo wir sagen, ich kann eigentlich nicht mehr. Wo Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und zu all dem gehört, und das passt eigentlich ganz gut in das hinein, was wir ja betonen wollen immer wieder, dass wir ihn auch immer wieder im Gebet suchen sollen in dieser Zeit. Wissen, dass bei allem Trubel in dieser Welt er selbst es ist, an dem wir uns festhalten sollen und wollen. Im ersten Johannesbrief lesen wir in Kapitel 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Seinen Willen suchen, seinen Willen erbeten für uns, unsere Gemeinde, für diese Welt, für diese Umgebung hier. Das ist das, was wir tun dürfen. Und dazu sollen wir uns ermutigen lassen. Amen. Und das wollen wir machen an dieser Stelle. Es gibt heute keine